Weil wenn man das jemandem erklären würde, der noch nie schwanger war oder einem Mann, der nie schwanger wird oder sowas, dann so, da ist einem schlecht, dann denkt man ja so an Magen-Darm und da kotzt man, danach ist ja gut und auch vor allen Dingen nach 2 Tagen ist vorbei. Aber das ist ja so eine komische Mischung aus einer kompletten Energielosigkeit häufig. Man ist ja so platt, so wie echt ein Stecker gezogen.
Du hast es gut beschrieben, man fühlt sich, als wenn der Stecker gezogen wurde und man einfach viel zu wenig, also Benzin ist einfach leer, man fährt so auf dieser, wie sagt man?
Reserve.
Reserve, genau.
Auf dem Zahnfleisch.
Auf Reserve.
Und auch so diese Empfindlichkeit so gegen Gerüche, also Kühlschrank aufmachen zum Beispiel, boah.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Dannhauer.
Ein wunderschönes Hallo heute wieder im Hebammsalon. Ich feiere es ja immer noch so sehr, Karin. Regelmäßige Dates mit dir. Wieder eine Woche vergangen. So schön. Also wenn man zusammen arbeitet, dann sieht man sich auch wieder.
Voll. Und es ist ja dann auch wirklich so, ne? Ich meine, wir beide arbeiten so viel. Es gibt dann in dieser Phase, wo wir Podcasts aufnehmen, quasi niemanden, den ich so, also außer meine Kinder natürlich, die sehen mich schon noch ein bisschen häufiger, aber es gibt dann niemanden, den ich so regelmäßig sehe wie dich. Das ist schon auch verrückt, ne? Dass man dann irgendwie, schon auch immer eine sehr enge Zusammenarbeit. Ja, wie schön.
Und das ist auch immer so eine schöne, gute Stunde, wo man mal wirklich so Handy aus hat und mal nichts zwischendurch macht. Ne? Wir sind dann wirklich nur wir beide hier in diesem Raum.
Und wir dürfen trotzdem sagen, wir haben richtig hart gearbeitet.
Ja, wir haben richtig hart gearbeitet. Ja, schön, dass ihr auch alle wieder dabei seid und danke auch für eure ganzen Nachrichten, die uns wirklich wieder erreichen. Wir müssen einfach immer wieder Danke sagen, weil es uns so sehr freut und wir natürlich es nicht schaffen, jeden Einzelnen die Aufmerksamkeit zurückzukriegen. Deshalb trotzdem, unser Herz ist voll und wir freuen uns. Und was ich auch total schön finde, dass ihr unser neues Cover so sehr mögt wie wir. Wir sind da natürlich auch wieder, da sind wir uns natürlich immer treu geblieben, weil es kann kein anderer unser Hebammen-Cover machen, außer unsere liebe Fanny.
Fanny.
Danke, danke, danke.
Mega, 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 mega. Fanny, wir lieben dich und wir wissen, dass du das eigentlich auch gar nicht mehr machst, sondern nur noch für nette Leute.
Ja, und das fand ich ja so witzig. Ich habe mal irgendwann gesehen, es gab ja auch manchmal so Spotify-Veranstaltungen, da waren so Beispiele für Cover.
Besonders gelungene
Cover. Und wir waren drauf.
Wir waren drauf bei der OMR irgendwas.
Ja.
Und wir wussten es gar nicht.
Wir wussten es gar nicht.
Weil wir natürlich zu solchen schicken OMR-Sachen
nicht eingeladen
werden. Aber da wurden wir, das stimmt. Wir waren zusammen mit Mickey Beisenherz sozusagen, der ja dieses Türkis mit seinem gelben Frotte-Rollkragenpullover. Und da waren wir wirklich noch ganz klein und ganz irgendwie so. Und
das war mega,
schon,
ne?
Wir hatten schon das beste Cover von allen. Und wir haben jetzt natürlich so, das war ja immer, also bei mir war es so, dass ich sage, oh, eigentlich fand ich das alte Cover ja schon toll, aber wir haben für unser Buchcover ja auch ein anderes Foto gemacht. Und jetzt haben wir nochmal ein neues Bild und das ist wieder so wunderschön und die Farben sind so toll. Und so.
Karin hat die Farbpalette vorgegeben und ich war gleich...
Gar nicht, ich habe nur irgendwie so...
Doch, also hast du eine schöne...
Ich habe Moodboard hast du ein kleines Moodboard gemacht. sowas ist ja dann auch mal schön. Also ich bin ja, also das ist ja auch ein Teil, ich bin ja auch Hebamme, ich bin auch Autorin, auch Unternehmerin und so ein wesentlicher Teil darin ist ja, dass ich viele Sachen so ganz, also viele Sachen mir liegen. Ich kann nichts, ich sage immer, ich kann nichts so richtig gut, außer vielleicht Hebamme sein, aber ich kann ganz viele Sachen so ein bisschen.
Oh.
Und so visuelle Gestaltung und so, das wäre schon auch immer irgendwie, also ich liebe das dann immer, wenn ich dann irgendwie mal sowas machen darf.
Ich finde es auch immer so gut, dass du dich bei deinen Buchsachen auch immer sehr gut eigentlich durchsetzt, ne? Weil es ist auch nicht so einfach.
Ja. Also das ist jetzt
beim neuen Buch?
Ja, das kommt immer so ein bisschen auch drauf an, was, also so. Wenn man Erstling schreibt, also Gute Hoffnung war ja mein erstes Buch, da kannte mich ja keiner und keiner wusste, dass ich ein gutes Buch schreiben kann. Ich wusste das ja selber nicht. Die haben gesagt, willst du das nicht machen? Wir haben ein paar Sachen von dir gelesen und hätten dich gerne als Autorin eines Longsellers, eines Standardwerks für die Schwangerschaft. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das kann. Und dann lief das ja ganz gut und so. Und dann, wenn ich jetzt das hier überarbeite, jetzt darf ich mich schon auch ein bisschen mehr einmischen. Am Anfang habe ich dann irgendwie so, naja, ne, wenn die, also Verlage hassen natürlich nichts mehr, als wenn die Autorin kommt und sagt, ich hätte hier jetzt auch nochmal eine Idee für ein Cover und so. Und sagen die, nee, also wir wissen schon, wie man Bücher verkauft.
Ich weiß es übrigens auch noch nicht, wie es aussieht. Ich habe auch noch keine Ahnung. Ich bin genauso gespannt wie ihr.
Gib dein Manuskript ja hier dein Word-Dokument und bitte hübsch formatiert, aber mit allen anderen Sachen lass uns bitte in Ruhe. Und jetzt darf ich, also ich habe meine ganz großartige Tanja, meine Freundin Tanja, die ja auch immer die Gestaltung für alle Sachen macht, also das ganze Design für Into Life, die gestaltet jetzt auch wieder. Die hat ja auch alle anderen Bücher schon gestaltet, aber die darf sich jetzt auch mehr einmischen. Und mit der zusammen darf ich das Layout machen.
Mega. Sie hat uns ja auch beim Hebammensalon begleitet.
Genau, die hat auch das Hebammensalon Innenleben sozusagen mitgestaltet und so. Und das ist natürlich echt ein Geschenk, wenn du dann irgendwie auch noch sagen darfst. Also so, es wird ganz toll. Es gibt ein neues Cover auch für Gute Hoffnung, aber davon erzähle ich irgendwann anders mal. Es ist ja noch nicht mal fertig. Ich muss mal zusehen, dass ich jetzt vor Weihnachten.
Aber ich darf es auch mit so als erstes sehen, ne? Ja, bitte.
Ja. Ja. Also man denkt ja immer, also als Autorin denkt man ja immer so, und dann ist man fertig und dann gibt man das noch ein paar Leuten zu lesen und die dürfen dann auch noch ein paar Kommentare und die pflegt man dann noch ein. Leider hat man für sowas ja am Ende überhaupt keine Zeit mehr. Man ist froh, wenn das irgendwie überhaupt abgegeben wird. Aber du kriegst
nicht. Ich will das Cover.
Das darf ich tatsächlich, obwohl es ist noch nicht ganz fertig, glaube ich. Aber das darf ich bald teilen. Das zeige ich euch dann.
Dann sind wir ganz gespannt. Und jetzt starten wir erstmal mit unserer zweiten Folge in den neuen Hebammensalon. Und wir waren ja letzte Woche beim Schwangerwerden und beim Kinderwunsch. Und jetzt sind wir in der Frühschwangerschaft und sprechen ein bisschen über die Frühschwangerschaft, die ja einfach so super, super wichtig ist, aber ja leider auch immer im Verborgenen stattfindet. Und dass einfach nicht viele Menschen wissen, wenn du jetzt vielleicht gerade schwanger bist. Und darüber wollen wir einfach ein bisschen reden, was uns wichtig ist und was vielleicht auch, wenn du gerade den positiven Test gerade in deinen Händen hältst oder ihn vielleicht in der Zukunft in den Händen halten wirst, auf was du achten kannst und was wir auch gerne eher oder was man vielleicht gerne eher gewusst hätte. Also das ist wieder unsere Rubrik, die wir heute auch wieder rein spielen. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Und ich gebe mal an dich ab. Also Frühschwangerschaft ist ja auch so ein Thema, was total wichtig ist und was wir als erstes hier eigentlich sagen könnten. Da braucht man auf jeden Fall, sollte man sich schon mal bei eine Hebamme melden, ne? Weil nicht erst, wenn die 12. Woche, also die Frühschwangerschaft beschreibt sozusagen die ersten 12 Wochen und viele denken dann nach den ersten 12 Wochen suche ich mir dann mal eine Hebamme und Pustekuchen, das ist auf jeden Fall, solltest du nicht so machen, sondern du solltest, wenn du weißt, dass du schwanger bist, dich schon mal um eine Hebammenbetreuung kümmern.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Also ich finde ja, die Phase davor, bevor man überhaupt weiß, dass man schwanger ist, ist ja auch noch mal schon eine spannende Phase, ja. Wo man sozusagen ahnt oder wo man es hofft oder wo man es vielleicht befürchtet. Gibt es ja auch, ne?
Ja.
Also ich weiß ja nicht, wie viele Schwangerschaftstests du in deinem Leben gemacht hast.
Du hast keinen gemacht, das weiß ich.
Ich habe zumindest keinen gemacht bei den Schwangerschaften meiner Kinder. Das habe ich schon mal erzählt, ne? Aber ich habe zwei Schwangerschaftstests.
Kenne ich ja jetzt auch schon ein bisschen. Ich
weiß in meinem nicht. Leben gemacht. Der erste, da war ich, glaube ich, so 17 oder 18 oder so. Wie alt ist man so beim ersten One-Night-Stand? Keine Ahnung. Und der war dann zum Glück negativ. Und dann habe ich nochmal einen gemacht, sage ich jetzt nicht wann. Und der war auch zum Glück negativ. Und bei meinen beiden Kindern habe ich nämlich tatsächlich gar keinen Schwangerschaftstest gemacht.
Du wusstest es.
Ja, also ja, ich habe das schon sehr früh geahnt und gehofft und alles, was damit irgendwie zu tun hat. Aber ich fand auch, also vielleicht liegt es auch daran, wenn man so viel weiß und so, dann ist das nicht so automatisiert. Also ich glaube, dass viele Frauen sich gar nicht fragen, mache ich jetzt einen Test oder nicht, sondern die machen natürlich einen Test. Also irgendwie sämtliche, keine Ahnung, irgendwie Fernsehserien, Netflix-Serien bestehen daraus, dass auf irgendwelchen Bürotoiletten irgendwelche Schwangerschaftstests gemacht werden oder sowas und in Anwesenheit von irgendwelchen Leuten, also so, dass das irgendwie so zwischen Tür und Angel und so. Und für mich war das immer so ein heiliger Moment, so diese wirkliche Gewissheit. Und diese Zwischenphase, diese Zwischenwelt der guten Hoffnung, wie man ja auch so schön sagt, wo man es eben noch nicht weiß, aber es schon ahnt und in sich hineinhorcht. Das wollte ich mir nicht mit so einem banalen zweiten Strich, als die zweiten Striche noch nicht ihre Unschuld verloren hatten, auf so Testkassetten.
Die gibt es noch.
Habe ich irgendwie gedacht, das will ich doch nicht mit so einer komischen Gewissheit jetzt irgendwie so. Ich will das erstmal selber besser wissen als dieser Teststreifen. Vielleicht auch das. Und weil du das auch so gesagt hast, so diese Zeit findet so im Verborgenen statt, das ist ja schon auch was die auszeichnet. Also irgendwann, also auch darüber können wir ja auch gleich ein paar Worte verlieren, wann man und wen man dann so einweiht und so. Also auf jeden Fall ist es nicht so, dass die ersten 12 Wochen irgendwas sind, wo auch mal wieder ein Schalter umgelegt wird. Davor und danach passieren Dinge oder passieren nicht Dinge. Aber so diese Phase, diese ganz, ganz frühe Phase, wo man eben noch nicht körperlich das Baby ja sowieso auch noch nicht spürt, sondern es mehr so subtile Sachen sind, die Frauen erzählen oder die man selber merkt oder wo man in sich hineinhorcht.
Ja, ich glaube halt einfach, dass viele einfach dann nochmal so diesen Test auch so einfach auch, ich glaube, dass man das immer meistens spürt, also selten, dass man das nicht spürt. Ich meine, wenn deine Periode ausbleibt, dann ist es ja schon mal ein Zeichen.
Und ein ziemlich sicheres Zeichen, mit jedem Tag mehr, umso sicherer.
Ja.
Also je regelmäßiger dein Zyklus vorher war, wenn du 2 Tage drüber bist, bist du sehr wahrscheinlich schwanger. Wenn du jetzt nicht gerade, keine Ahnung, auf einer Reise einmal quer um die Welt und im Jetlag
der Körper gibt uns Zeichen und die kann man auch lesen. Und dann ist es, glaube ich, einfach nur nochmal so, dass man, wenn man jetzt diesen Urintest macht, diesen Eigentest, die wir alle kennen, dass man das einfach dann nochmal so ein bisschen so für sich braucht, so okay,
klar,
it's weird.
Das war ja auch gar nicht bloß, weil ich das nicht, so ich habe mich dann, also ich habe dann auch nichts, was ich in mein Fotoalbum kleben kann. Die meisten Leute bewahren das ja nicht 100 Jahre auf und so.
Also ich habe die auch noch.
Ja, siehst du, so das ist ja auch, also alles voll fein, das ist ja auch dann irgendwie schwarz auf weiß.
Schwangerschaftstest erinnert jetzt an Corona-Tests auch,
ja,
ne?
Voll, deshalb sage ich das ja, das meinte ich eben, das hat sie mal wieder nicht verstanden, das meinte ich mit dem zweiten Teststreifen,
ach so, ich habe gedacht,
Unschuld verloren hat.
Ah, okay, so meinst. Ich habe gedacht, weil jetzt alle Tests immer mit
weil ein Wort draufsteht.
Weil ein Wort draufsteht, schwanger. Und so, okay, das meinte ich, dass dass du diese Oldschool-Tests vermisst, mit den, nicht mit dem Corona-Test und mit dem Schwangerschaftstest, aber da, weil jetzt steht da ja mal schwanger und gibt es gleich so ein Bauchzeichen, da ist ja richtig so ein Emoji drauf, wo dann schon so, okay, sie sind jetzt schwanger. Ich meinte, dass darauf war deine Anspielung.
Genau.
Also weil viele machen ja jetzt nur noch diese Tests, wo dann auch gleich schon draufsteht, na, man kann ja da
5+3 Schwangerschaft.
Genau, ja, dass man ungefähr die Woche halt weiß, weil wie hoch die Konzentration des Beta-HCGs im Urin ist. Ne? Deshalb, es gibt ja nicht mehr dieses Durchlaufen. Aber es ist schon cool, dieser Moment. Also ich habe Schwangerschaftstest gemacht. Das ist schon aufregend, wenn man dann so weggeht.
Und dann kommt man wieder.
Und dann kommt man wieder und denkt so, scheiße.
Ja, das ist schon
scheiße.
Ja, genau.
Man hat dann immer erstmal Angst.
Ja, voll. Und das finde ich auch voll schön, dass du das so sagst, weil dieses Scheiße, das ist ja erstmal irgendwie, dass man da, Moment mal, aber man wollte das doch. Und dass einen sofort, und dann sind wir hier schon mittendrin, dass einen sofort die Ambivalenz kriegt einen sofort.
Sofort.
Man wollte das voll und denkt man, oh fuck, aber jetzt ist es echt so.
Und kein Zurück.
Kein Zurück. Also, theoretisch schon.
Ja, aber, na klar, es gibt, so.
Aber ja, es ist dann so. Und das ist eben das, was wir in der letzten Folge ja auch hatten. Es gibt einfach keinen Kompromiss, schwanger ja oder nein. Es gibt dann, oh, vielleicht doch nie, lieber später oder so. In dem Moment ist es so. Und das ist dann echt schon auch, man hat dann Tatsachen geschaffen. Ja.
Wow.
Wow.
Wie ich merke richtig, wie wir hier so in Erinnerung schwelgen.
Ja, das sind ja auch, also ich glaube, daran kann man sich lebenslang erinnern, oder? Also wie war ich, als mein Schwangerschaftstest positiv war, als ich die ersten Kindsbewegungen gespürt habe und so. Sowas weiß man natürlich dann immer alles noch. Das sind schon auch life-changing moments. Das ist ja total klar, dass man sich daran erinnert. Genau. Und du hast es eben schon erzählt mit diesem Beta-HCG, so heißt das erste Schwangerschaftshormon. Das ist eben das, was man im Urin und später auch im Blut nachweisen kann und was man im Urin erstmal nur quasi qualitativ nachweist, im Sinne von, das ist da oder das ist nicht da. Es gibt mittlerweile auch welche, die das, wie du eben das beschrieben hast, auch so ein bisschen
die quantifizieren,
die Konzentration messen und damit auch einen Rückschluss ziehen auf die Schwangerschaftswoche, weil das Beta-HCG eben eine typische Verlaufsform hat. Hm. Es steigt am Anfang sehr schnell an und erreicht dann seinen Höhepunkt so ungefähr so um die 12. Woche herum.
Ja, und es ist ja wirklich so, dass es mittlerweile ja auch Tests gibt, die schon vor sozusagen der ersten, also wenn man jetzt denkt, da würde wieder ungefähr meine Periode einsetzen.
Oh ja, erwartet.
Frühtest,
Periode,
ja.
Genau,
die Frühtest. Aber ich finde auch mal so, also das ist wirklich das ein Zeichen, warte auf deine Periode oder warte auch nicht. Also, ne?
Also ich glaube, Geduld ist ja eh, also ich meine, ne, das ist ja gleich schon die harte Schule. Ich meine, Geduld ist irgendwie was, wo man immer sagt, ja, ich weiß, eine meiner schlechtesten Eigenschaften ist, ich bin so ungeduldig. Aber das ist ja eine gute Schule in der Schwangerschaft. Man wartet erstmal auf das Baby, dass es dann irgendwie kommt. Dann wartet man darauf, dass man, da kommen wir jetzt dann gleich zu, dass man auch mal so richtig was merkt und dass man wirklich sicher ist, dass man schwanger ist und dass alles gut ist und all diese Dinge. Und dann wartet man irgendwann ein paar Monate später darauf, dass es dann jetzt endlich rauskommt und so. Also so diese Geduld, das ist schon einfach auch eine ordentliche Übung in der Schwangerschaft. Und das Gras, an dem man nicht ziehen kann, damit es dann schneller wächst und all diese Dinge.
Das ist mein Lieblingsspruch.
Sehr haptisch erfährt ja, man das dann.
Ja, also ich glaube, du kannst sogar schon 5 Tage vorher das machen. Und das ist natürlich dann einfach, wenn es dann noch nicht eindeutig ist. Ne,
dann ja, dann pinkelt man 2-mal am Tag auf den Test. Also es ist ja auch dann, wenn man einmal damit anfängt, also wenn man in diesem Dings, dann sagt man ja nicht, ach, dann gucke ich in 3 Tagen nochmal oder so. Also die Tests sind, wenn die positiv sind, ist man schwanger. Punkt.
Ja.
Ne, wenn die positiv sind, ist Beta-HCG. Das heißt, es ist eine befruchtete Eizelle, die sich in deiner Gebärmutter eingesiedelt hat. Vielmehr noch nicht, aber immerhin das schon mal. Das ist ja sozusagen der erste große Meilenstein. Und wenn er negativ ist, dann kannst du trotzdem schwanger sein. Es kann halt nur sein, dass du halt zu ungeduldig warst und zu früh getestet hast. Und dann, ja, also macht das, wie ihr wollt. Also testet halt von mir aus 3-mal am Tag oder erst in der 9. Schwangerschaftswoche. Das könnt ihr natürlich, ihr seid ja erwachsen.
Ja, aber viele fragen immer noch so, wann man den Test am besten machen sollte, ne? Ob morgens oder abends, wenn natürlich die Beta, wenn Beta-HCG einfach, also wenn ihr jetzt bei diesem Frühtest, sagen wir, man macht das 5 Tage, dann ist natürlich morgens besser, weil die Konzentration dann höher ist, aber mit steigender Anzahl der Schwangerschaft, wie Carina es gerade schon gesagt hat, ist natürlich auch zu jeder Zeitpunkt des Tages ist der Schwangerschaftstest dann positiv.
Weil, und der wird ja vor allen Dingen, weil die ne, pro Tag, ja. ist das so, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, jetzt könnte es peinlich werden, dass der Beta-HCG sich in den ersten Wochen verdoppelt von Tag zu Tag. Und das heißt, am Abend ist er ja dann schon fast doppelt so hoch wie am Morgen. Deshalb, genau. Also durch den natürlichen Anstieg ist es relativ egal.
Ja, aber es ist natürlich besser, wenn man halt später testet und das Ausbleiben deiner Periode ist natürlich ein sicheres Zeichen und dann einen Test zu machen, dann kannst du den auch abends machen, so um jetzt nochmal diese Testsache hier klarzustellen. Und Blut ist dann natürlich noch eher fest, kann man feststellen, das ist da gerade bei Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind, wo natürlich das alles wirklich nachgeguckt wird, wirklich von Anfang an, da wird natürlich dann auch schon
die gemonitorte Frühschwangerschaft.
Genau, dann wird natürlich dann auch schon im Blut, um da einfach zu gucken, ist das alles irgendwie, läuft die Behandlung richtig und dann wird natürlich schon im Blut nachgeguckt, was jetzt natürlich bei einer spontan entstandenen Schwangerschaft, also macht ja eigentlich keiner so früh einen Bluttest.
Ja, es hat vor allen Dingen auch eben so wenig Konsequenzen.
Ja.
Ne? Bei den, wir haben ja jetzt diese Mini-Staffel sozusagen gestartet mit dem Kinderwunsch. Und natürlich ist uns bewusst, dass viele unter unseren Hörerinnen sozusagen in eben einer Situation ihr Baby bekommen, dass es eben auch mit assistierter und medizinischer Unterstützung gelungen ist, schwanger zu werden. Und da hängen ja dann Entscheidungen von ab. Also, ne, dass man Progesteron gibt zum Beispiel oder eben nicht. Also sprich, da ist es dann auch schon sehr sinnvoll, natürlich zu wissen, ob eine Schwangerschaft eingetreten ist oder nicht. Ja. Und das sind dann aber andere Vorbedingungen und so, die natürlich dann auch in einem anderen
super individuell wieder sind, die
genau,
dann
super individuell
müssen da besprochen werden.
Und so, genau, und das, da seid ihr natürlich dann von Tag 1 in ganz anderer medizinischer Begleitung dann eben auch.
Aber wir beziehen uns jetzt erstmal auf die ganz physiologische Schwangerschaft, die sozusagen entstanden ist. Und dann haben wir auch heute wieder eine Rubrik, die wir gleich hier auch am Anfang einbringen wollen. Also Rubrik Klingelingeling.
Was ich gerne früher gewusst hätte.
Ist die erste Rubrik, weil wir sie super wichtig finden. Das ist wirklich, glaube ich, uns beiden wirklich ein ganz großes Anliegen, weil wir einfach in unserer täglichen Arbeit gemerkt haben, dass es viele Frauen einfach, hätten sie das gewusst, glaube ich, auch anders damit umgegangen wären. Und deshalb ist das uns heute eine mit Ausrufezeichen-Rubrik. Nämlich die Frage ist, wann solltest du sozusagen dich bei deiner Gynäkologin oder Gynäkologen vorstellen, weil das ist ja so, man hat diesen positiven Schwangerschaftstest, von dem wir jetzt gerade so lange geredet haben, in der Hand und alle denken ja, okay, da muss ich morgen sofort zum Arzt gehen. Und das ist natürlich nicht der Fall und da kann Karin auch nochmal ein paar Worte zu sagen, weil
ist auch, also manchmal, ne, wir sind ja alle autoritätsgläubig, also die einen mehr, die anderen weniger, ne? Aber so, also wir haben das natürlich in der Weise weniger, Sissi und ich, weil wir Hebammen sind, manchmal trete ich ja auch gerne nochmal diesen Schritt zurück. Aber schon meine Oma hat gesagt, ja, dann gehe ich mal zum Doktor, ne? Also so, und der soll mir sagen, ob ich gesund bin oder nicht, quasi. Und ne, jetzt gehen wir zum Arzt oder zur Ärztin. Die soll mir dann sagen, ob ich wirklich schwanger bin oder nicht. Und natürlich
ein Stempel,
ist es,
so wie
so ein genau Stempel. So das und mit Mutterpass und Brief und Siegel so, also man will das ja dann auch wissen, ja. Man hält das ja auch nicht gut aus, das ist ja auch alles total verständlich, macht ja auch einen Unterschied, ob man nun jetzt schwanger ist oder nicht, so
und die ersten Tage die sind ziehen sich ja wie Kaugummi,
ja voll, ich meine am Anfang wisst ihr, ne, dann sofort, also okay, ihr habt
jetzt unsere Rubrik
streifen
unsere Rubrik, wir müssen heute über unsere, wir haben einen neuen Hebammensalon, wir müssen unsere Rubriken ordentlich machen, also die Rubrik heute jetzt. Unser Tipp für euch ist
einfach, was ich gerne schon früher gewusst hätte.
Genau. Und das wäre, Karin, was hätten alle sich früher gewusst?
Also renn eben nicht sofort zum Arzt, um sozusagen das zu bestätigen, was du sowieso schon weißt. Du bist wahrscheinlich schwanger, weil mehr kriegst du noch nicht. So, also die Idee, der kann jetzt mit allen möglichen Gerätschaften, also konkret mit dem Ultraschall in deine Gebärmutter reingucken. Ja, aber da sieht man eben noch nichts. Also ab dem Tag, wo du schwanger bist, bist du ja rechnerisch in der vierten Schwangerschaftswoche. Da wird es ja jetzt auch schon kompliziert. Das ist ja, ne, 40 Wochen ist man insgesamt schwanger. Wieso ist man am Tag der ausgebliebenen Regel schon in der vierten Schwangerschaftswoche? Das ist natürlich eine Kunstregel. Das ist ja totaler Quatsch. Man rechnet ja nicht, wann ist die Schwangerschaft entstanden, weil das weiß man im Zweifel nicht, sondern die erste Schwangerschaftswoche sozusagen, also der erste Tag der ersten Schwangerschaftswoche ist deine letzte Menstruation, die du hattest, bevor du schwanger geworden bist. Ja, da warst du natürlich ziemlich sicher schon mal nicht schwanger. Das heißt, das ist vollkommen unlogisch, dass man die mitzählt. Aber so ist es nun mal. Also ihr seid in der vierten Schwangerschaftswoche, wenn ihr gerade eure Regel ausbleibt. Nur mal, dass wir von den rechnerischen Wochen irgendwie jetzt orientiert sind. Und in der vierten Woche, wenn man dann irgendwie am nächsten Tag gleich, ja, guten Tag, ich brauche mal hier eine Bestätigung, dass ich schwanger bin. Machen Sie mal, gucken Sie mal nach. Ja, original gar nichts wird man da sehen.
Ja, und man sagt so, ab der sechsten Woche kann man eigentlich bei den meisten einfach schon auch einen Herzschlag sehen. Aber zuverlässig und wirklich auch, dass ihr einfach hingeht und was sehen könnt, ist einfach in der achten Woche. Und das ist dann einfach, ne, das sind einfach 4 Wochen.
Das ist lange, ne?
Das ist lange. 4 Wochen von eurem, sagen wir mal, Ausbleiben der Periode und eurem Urintest und dann nochmal 4 Wochen bis zum ersten Eingang. Wir wissen, es ist lange. Aber aus der Erfahrung, aus unserer Hebammenarbeit, erspart ihr euch gerade, wenn etwas mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass einfach ganz sicher auch in der achten Woche euch gesagt werden kann, da ist ein zuverlässiger Herzschlag oder halt auch nicht. Aber dieses dazwischen dann, wenn man einmal hingeht und dann sagt, ah nee, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder, das ist auch einfach so ein Bang.
Genau, also ganz konkret, wenn ihr in der fünften Woche hingeht, dann sieht der, ja, es könnte sein, dass ich hier ein Eibläschen sehe und vielleicht ist das hier eine Fruchtanlage, aber man sieht noch nichts und dann hält man ja erst recht nicht aus.
Kommen Sie nächste Woche nochmal.
Und dann nächste Woche sehe ich, ein bisschen gewachsen ist das, aber ich sehe hier noch keine richtige embryonale Struktur, Herzschlag sowieso noch nicht. Frühestens nächste Woche könnte man einen Herzschlag sehen und dann kommt ihr nächste, so. Und dann habt ihr in der achten Woche, bis dann endlich mal hoffentlich, vielleicht ja eben aber auch nicht, ein Herzschlag sichtbar ist, habt ihr schon 4 Frühultraschalluntersuchungen über deren Auswirkungen der physikalischen Energie da direkt an eurer Gebärmutter, weiß man jetzt auch noch nicht so viel. Und ihr seid vor allen Dingen nicht schlauer und ihr habt euch vollkommen verrückt gemacht in dieser Zeit. Und habt euch gleich schon mal die erste Zeit so vermiest und habt viel geheult, weil das heißt so bestimmt, dass das Baby gar nicht richtig angewachsen ist und dass es gar nicht kommen mag. Und wacht nachts 3-mal auf und macht euch Sorgen und fühlt in euch hinein.
Ja.
Meine Brüste jetzt schon ein bisschen, ist mir ein bisschen schlecht und so. Und macht euch die ganze Zeit Sorgen. Also wartet es lieber ab. Und geht dann einmal, wenn man dann auch wirklich, also wie du das gesagt hast, wenn man dann auch in der achten Woche, wenn man da keinen Herzschlag sieht, dann hat es leider nicht geglückt.
Ja.
So, dann ist man leider nicht schwanger. Aber dies vorher, man könnte vielleicht schon was sehen. Und wenn man nichts sieht, heißt das nicht unbedingt, dass alles jetzt irgendwie den Bach runtergeht. Aber wir wissen es nicht so genau.
Ja. Ganz und ich habe das einfach gerade wieder so im letzten halben Jahr zweimal häufiger gehabt. Und dann ist es halt einfach in eine Fehlgeburt hinausgelaufen. Und das war wirklich so, die ich dann auch begleitet habe. Und dann einfach so, dass da hat die Frau mir dann auch gesagt, so, oh Mann, wieso wusste ich das nicht vorher? Es hätte mir einfach, es war eh schon schlimm, ne? Aber so dieses immer jede Woche nochmal hoffen. Also das war ja wirklich nochmal hoffen, sieht es doch anders aus. Oder
vielleicht ist es ja doch gewachsen.
Genau, und es ist ja auch so. Ja, weil es ist ja auch so, es gibt wirklich Sachen, wo man am Anfang gedacht hat, nee, das wird nichts. Und das ist dann doch was geworden und alles ist gut, ne? Aber deshalb diese Ambivalenz zwischen diesen Gefühlen dann und dieses, das ist eh schon, deshalb ist es einfach gut, versucht einfach da ein bisschen geduldig zu sein, auch wenn es schwer ist, aber dann habt ihr einfach in der achten Woche wirklich wirkliche Gewissheit, dass es dann halt, dass ihr wirklich was seht und nicht immer dieses von Woche zu Woche hangeln und da tausendmal hin und nochmal hier Blut abnehmen und so weiter. Und deshalb ist es so dieses, ist das ein unsere Rubrik für heute. Also Ende jetzt hier. Und weiter geht's. Wir haben ja angefangen, gerade so, das habe ich ja schon am Anfang der Folge so gesagt, so dieses erste Trimester, die ersten 12 Wochen, die sind ja wirklich so besonders und alles zieht sich wie Kaugummi. Und
genau, da wisst ihr noch genau, ich bin jetzt 6+3.
Ja.
Und der Rest ist irgendwie so, weiß nicht, irgendwie zwischen der 30. und 35. Woche. Ja, am Anfang ist es echt Tag für Tag. Ja,
und man weiß, ich habe jetzt im Test gehabt, ich bin schwanger und dann seid ihr vielleicht jetzt schon so in der 8. Woche und dann habt ihr jetzt auch einen Herzschlag gesehen und so, aber man, ne, ich weiß das ja und dein Partner oder deine Partnerin wissen es, aber alle anderen ja nicht, ne? Und trotzdem kommen dann auf einmal so viele Gefühle und auch Körperveränderungen und vielleicht auch das erste Unwohlsein so. Und das ist, finde ich, immer so in dieser Phase, wo man so wie so ein rohes Ei ist, ne? Also es ist alles so. Deshalb, mir hat da immer geholfen, dass ich schon einfach ein total enges Umfeld hatte, die einfach Bescheid wussten, weil ich war immer lost. Ich war immer fertig. Ich habe auch einmal schon im Hebammensalon gesessen, in der Frühschwangerschaft, in der 8. Woche. Und ich habe mich gequält. Ich habe davor, ne, Karin war immer an meiner Seite und hat mir geholfen. Aber es ist einfach so, ich freue mich, hier heute zu sitzen, über dieses Thema zu reden und nicht schwanger zu sein.
Wir haben ja sogar zu Beginn des Hebammensalons, da hattest du ja erst 3 Kinder dann natürlich demnach und warst ja aber noch nicht schwanger und da haben wir ja noch rumgewitzelt. Ja. Ich habe dir auf den Kopf gesagt, du bist fällig, du kriegst dein 4. demnächst. Und wer hatte recht?
Jetzt hast meine weise Freundin.
Weise nicht, aber ich bin also so, das, also bestimmte Sachen sind ja irgendwie klar wie Kloßbrühe.
Ja.
Und
da muss ich immer noch schmunzeln.
Bevor Christian von seinem großen Glück wusste, wussten alle schon, sie kriegt eh noch ein 4.
Ja, gut, dass er nie den Hebammensalon hat. Gut, also deshalb weiß ich einfach, viermal war es einfach richtig schlimm. Richtig schlimm.
In der Frühschwangerschaft, naja, mir ging es auch immer scheiße.
Ja, und deshalb
und
ist
zwar
es
von A bis Z, also alles war scheiße.
Ja, und das ist einfach so, deshalb denke ich immer so, wie da immer alle so durchhalten und dann vielleicht, da braucht man schon einfach ein paar Leute, die einfach Bescheid wissen, gerade wenn es jetzt auch deine zweite, dritte Schwangerschaft ist, weil how can you make it, ne?
Ja, also eingeweihte Menschen um einen rum, damit man nicht da irgendwie eine Show abziehen muss und
Hilfe bekommt, einfach nur diese Hilfe, also
ja.
Wie schön ist es, wenn du das vielleicht beim ersten Kind hast, also du bist das erste Mal schwanger und du weißt dann einfach nach der Arbeit, du kannst dich in deinen dunklen Raum legen und musst aber niemand nochmal das Essen kochen oder die Zähne putzen oder Einschlafbegleitung machen, so dass man einfach so, das ist ja schon was anderes, ne, als wenn
ja,
du nach Hause...
Ja, ja, trotzdem, oder? Also hilft es, wenn das alle wissen, die machen ja trotzdem dann nicht die Einschlafbegleitung für einen.
Naja, aber ich finde schon, dass man, wenn man das, wenn du jetzt das weißt und du kriegst jetzt das zweite oder dritte Kind und du hast deine wirklich engsten Buddies, deine Freunde,
ja,
dass
man,
sie,
ja.
Nee, nicht die Einschlafbegleitung ist nicht schlimm, weil da schläft man bei einem, das ist super. Also kein, ich bin
mal um 8 ins Bett.
Genau, um 8 ins Bett. Aber so dieses so, kannst du jemanden, wenn du wirklich gerade wieder so einen Tag hast, wo gar nichts mehr geht und wo du einfach im dunklen Raum liegen willst und du weißt dann, du hast einfach Freundinnen, die dein Kind mit von der Kita nach Hause nehmen und dich da ein bisschen supporten. Voll. Und es ist einfach so ein Geben und Nehmen. Das finde ich schon einfach gut. Obwohl man ja sagt, und so ist ja die, so wird es ja immer noch, ist ja immer noch die Regel so, vor der 12. Woche wird es niemandem erzählen. Und es ist ja auch ganz schön zu wissen, dass wenn auch in der 8. Woche die andere Diagnose kommt, sondern das Herz schlägt nicht, dass ich einfach Menschen, das müssen ja nicht 10 sein, ne? Ich rede wirklich so von, dass man einfach weiß, die sind für mich da und die, da braucht man ja auch Support, ne? Weil dann hat man halt
Ich glaube, da sind Menschen einfach total verschieden. Also das ist ja dann nicht plötzlich bloß, wenn man schwanger ist, anders als mit anderen lebenswichtigen Dingen. Also es gibt eben Menschen, die in ihren Freundschaften alles sofort als erstes mit den natürlich überschaubaren Menschen teilen. Und es gibt Menschen, die das eher mit sich ausmachen. Und so, also ich finde es nur, weil es so ein gesellschaftliches Ding, also bis zur 12. Woche, als wie gesagt, sei dann irgendwie danach alles safe. Es ist sowieso nie irgendwas safe im Leben, aber um auch diese Zahl vielleicht nochmal mit Leben zu füllen, weil es da ja immer dann viel drum geht, ne? Also eine Schwangerschaft wird in Trimester eingeteilt und das erste Trimester, die ersten 12 Wochen, die werden eben auch als Phase gesehen, also der Embryonalphase, wo die ganzen fragilen Zellteilungsprozesse ganz, ganz in den ersten Schwangerschaftstagen ja wirklich ablaufen.
Da solltest du ein Omega-3 nehmen.
Und da mit der Folsäure und dem Omega-3 und all so diesen ganzen wichtigen Sachen, da weiß man ja oft noch gar nicht, dass man schwanger ist und hat sowas nicht im Schrank. Deshalb haben wir in der letzten Folge ja über das Premester gesprochen, inwieweit es sinnvoll möglicherweise sein kann, das eine oder andere schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Aber natürlich ist es so, dass eine Schwangerschaft am Anfang am, ich will mal sagen, störanfälligsten ist. Und dieses Risiko, das sinkt aber sehr schnell. Also es ist eben nicht so, dass es ab der, also in der 11. Woche ist es noch hoch und in der 13. nicht mehr. Es ist so, wenn man tatsächlich eine positive Herzaktion, wie wir Mediziner sagen, gesehen hat, also dass das Herzchen von eurem Baby sichtbar schlägt im Ultraschall, dann ist die Fehlgeburtsquote, auch wenn das in der 7. Woche schon ist, ist die nur noch also unter 2%, also ganz, ganz, ganz niedrig. So, während man grundsätzlich ja tatsächlich davon ausgeht, also jetzt mal ganz nüchtern, so wie viele Schwangerschaften, also Beta-HCG positiv, enden auch mit einem Baby im Arm 9 Monate später. Das ist nach Literaturangabe, je nachdem, was man da zählt, wann ist eine eingetretene Schwangerschaft, ja, nein und so weiter, schwankt die Zahl so ein bisschen, aber man geht ja tatsächlich so um die 10-15% Fehlgeburtsquote aus. Das ist ja nicht wenig.
Jede dritte,
jede dritte Frau erlebt irgendwann in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Ich glaube, so ist es. Ne? Mhm. Aber diese 15% beziehen sich auf die einzelne Schwangerschaft, nicht auf die Frau. Und das ist natürlich viel. Und natürlich ist das auch in dem Moment, wo man auf den Teststreifen pinkelt, immer schwingt es natürlich sofort mit. So, ne? Dass man denkt, oh, hoffentlich geht es auch gut und so. Also auch das ist ja Teil davon. Aber wenn man schon ein positives Herzschlagen sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner. Das finde ich ist ja schon mal beruhigend.
Super, ja.
Zu wissen, mit dieser Nachricht können wir auch hier dann, die können wir auch nochmal dick unterstreichen, ja. So, weil natürlich das Bangen auch immer Teil davon ist.
Ja.
Auch gerade Frauen, die vielleicht schon mal eine Fehlgeburt erlebt haben. Wir haben über Fehlgeburten an verschiedenen anderen Kontexten ja auch schon gesprochen, Sissi und ich. Das ist jetzt heute hier nicht so intensiv Thema. Aber die Frauen, die das schon mal erlebt haben, die sind natürlich auch, ich will nicht sagen, unter Vorbehalt happy, Vorfreude. Ne, die haben ja immer so ein Déjà-vu so ein bisschen im Kopf. So, und dieses so, hoffentlich geht es diesmal gut. Ne?
Mhm.
Bis die sich trauen, sich richtig zu freuen,
ja.
Und wirklich auch diesen Mut wieder geschöpft zu haben, dass es auch wirklich gut geht. Und so, da muss ja auch ganz viel Heilung geschehen, ne? Und da ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch
die Woche, wo es letzt
das teilen zu können mit Menschen, die einem nah sind.
Ja, die Woche, wo es passiert ist, dann da wieder ranzukommen. So, genau. Ne, das ist ja einfach schon immer was, so viele Erinnerungen.
Damals war es auch die 9. Woche. Ja. Bis dahin war alles gut und dann nicht mehr und so. Oder zivil, unsere Welt in Scherben. Ja, genau. Also diese frühe Phase ist immer mit all diesen Gedanken und ja letztendlich der ganzen Lebensschwere verbunden. Ne? Also wer weiß, was auf uns wartet. Das ist, wie, wo wir so auch spüren, wie sehr wir sowas wie Schicksal, wo wir dem so anheimgegeben sind. Das haben wir ne, sonst im Leben, man kann das ja immer alles planen und managen und kontrollieren. Also Kontrolle ist ja auch immer ein großes Wort. Und wir merken hier, wie diese ganzen Konzepte von Kontrolle und von Plan ja komplett zerbröseln. So in diesem ganzen Kontext, wir kriegen ein Baby oder auch nicht, ne, da hat man ja gar nichts unter Kontrolle. Und das ist erstmal ganz schön, also einfach sehr ungewohnt, sich damit konfrontiert zu sehen.
Finde ich. Und diese ersten 12 Wochen finde ich auch immer so unglaublich, weil da wird einfach alles, ne, nachher wächst das Baby ja in dem Sinne nochmal so, alle wichtigen Anlagen und so weiter werden da getätigt. Deshalb ist es einfach so eine wichtige Zeit. Mhm. Und das meinte ich vorhin vielleicht auch nochmal so, dass der natürlich in dem Sinne nicht diese Aufmerksamkeit geschenkt ist, weil nachher da ist es einfach essentiell wichtig, dass es uns gut geht. Und also Thema Konsummittel und so weiter ist natürlich die ganze Schwangerschaft. Können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber das ist halt diese ersten 12 Wochen, wo alles angelegt wird und wo das Baby dann sozusagen, ist natürlich ein fließender Übergang nachher, aber dann wächst es natürlich nur in unserer Gebärmutter. Und deshalb finde ich es immer so schade, dass es immer so ein bisschen so stiefmütterlich behandelt wird.
Voll, ja.
Und nicht so diesen großen Kontext hat. Und wie wichtig halt auch einfach ist, dieses Umsorgen der Frau, was ja auch immer, was immer mehr besser wird. Aber sonst geht es ja immer nur, wie geht's dem Baby, sondern wie geht's denn der Frau, dieses Baby in. Ne? Also das ist mir immer so wichtig. Deshalb schenke ich gerne einfach diesen ersten 12 Wochen auch einfach Aufmerksamkeit, weil sie so wirklich einfach wirklich, wirklich wichtig sind. Und das kommt manchmal einfach nicht so rüber.
Total. Ja, da hängen die Frauen nur kotzen über dem Klo.
Ja, und auch wenn es halt einfach sich anders entscheidet, gehört dieser Sache trotzdem Aufmerksamkeit zu geben.
Voll.
Und den Frauen mit Respekt gegenüberzutreten und nicht so ungefähr so, das immer so einfach so abstellen, sondern zu begleiten, da zu sein und so weiter. Und dass es, egal in welcher Schwangerschaftswoche sozusagen, einfach Dinge anders laufen, als wir sie uns vorgestellt haben, dass es zu jedem Zeitpunkt einfach schlimm ist und da gehört einfach Aufmerksamkeit hin.
Voll. Ja klar, Platz in der U-Bahn kriegt man noch nicht angeboten und so, ne? Ja, naja, also so die gesellschaftliche Wertigkeit, ne, irgendwann ist es dann sozusagen, sieht es blinder mit dem Krückstock und dann kann man vielleicht auch mit Rücksichtnahme rechnen, vorher nicht, da muss man da so selber für sorgen und vielleicht ist das auch was wir so als selbstständige und emanzipierte Frauen und so uns ja auch so ein bisschen zurückerobern müssen in dem Thema Mutterschaft, dass wir das dürfen, dass wir um Hilfe bitten dürfen, dass wir uns unterstützen lassen dürfen und all diese Dinge. Und das ist ja auch so ein Lernprozess, ne? Ich darf mich zurücknehmen und ich darf mal weniger als 150% geben und sich das einzugestehen, dass es wirklich okay ist. So, also auch die internalisierte Misogynie, die wir bei uns selber merken, jetzt ist sie schon wieder schwanger oder sowas, ne? Auch wir Frauen sind ja nicht frei davon, aber so behandeln wir vor allen Dingen ja dann uns selber. Ne? Und das ist einfach so eine fragile Phase, wo wir auch so angewiesen sind. Also ich glaube, das ist auch schon so ein Vorgeschmack, also mit dem Gipfelpunkt natürlich auf der Geburt, wo wir auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, nämlich auf eine Hebamme und auf, also wir hier in Deutschland, auf medizinische Versorgung und so. Wir sind ja nie so bedürftig wie in dieser Phase der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett. Da brauchen wir einfach wirklich andere um uns rum und sich darum zu kümmern, dass es diese Menschen gibt und dass wir uns bekümmern lassen dürfen.
Mothering so, ne? The mother.
Mothering the mother, genau. Das ist so super
wichtig. Zieht sich durch die ganze Schwangerschaft und Wochenbett.
Ja, und damit kann man dann schon mal bei Zeiten anfangen.
Ja.
In der 7. Schwangerschaftswoche spätestens.
Wie sah es so aus, so weil wir ja auch gerade so ein bisschen in unseren so du hattest auch Übelkeit, ne?
Ich hatte alles. Also ich hatte so dieses ganze, also wenn es nur Übelkeit wäre, wenn man das jemandem erklären würde, der noch nie schwanger war oder einem Mann, der nie schwanger wird oder sowas, dann so, da ist einem schlecht, dann denkt man ja so an Magen-Darm und da kotzt man, danach ist ja gut und auch vor allen Dingen nach 2 Tagen ist vorbei. Aber das ist ja so eine komische Mischung aus einer kompletten Energielosigkeit häufig. Man ist ja so platt, so wie echt ein Stecker gezogen. Und auch so, also man ist müde, man ist platt, man ist auch psychoemotional, also ich zumindest, so latent depressiv, wenn es, also mal um es freundlich zu umschreiben. und dann ist einem die ganze Zeit so flau. Also ich kann das, man, so eine Mischung aus, eigentlich weiß man, es würde besser, wenn man jetzt Habs essen würde, aber man weiß nicht, was so richtig. Und dann gehen nur 3 Sachen. Also ich habe da jetzt keine Prozentzahlen oder so, aber es kotzen ja auch nicht alle Frauen die ganze Zeit. Also
ich würde eher sagen, dass weniger Frauen kotzen, aber mehr latent diese Übelkeit haben und dieses du hast gut beschrieben, man fühlt sich, als wenn der Stecker gezogen wurde und man einfach viel zu wenig, also Benzin ist einfach leer. Man fährt so auf ich bin hier gerade heute auch hergefahren, wieder auf wie sagt man?
Reserve.
Reserve, genau.
Auf dem Zahnfleisch.
Auf Reserve. Und das ist natürlich, geht nicht allen Frauen so, ne?
Also das ist neulich im Tiergartentunnel, ich bin gerade noch rausgekommen.
Ja, und dann hast du oben, aber das ist ja keine Tankstelle.
Ich habe es mal hier wirklich gerollt auf die Tankstelle. Ich habe es echt überrissen, aber ja, alles Thema. ja, total. Also so diese totale Energielosigkeit. Verrückter Zustand, den man echt schwer beschreiben kann, weil der so all over ist. Und so dieses Morning Sickness, wenn es dann nur mal morgens wäre, so, ne, dass einem morgens irgendwie ein bisschen schlecht ist, dann kommt man in den Tag und dann ist irgendwie gut, aber so ist es ja nicht. Also ich hatte Morning Sickness und Afternoon Sickness und so, das kommt dann so in Wellen. Und auch so diese Empfindlichkeit so gegen Gerüche, also Kühlschrank aufmachen zum Beispiel, boah, vielleicht dann nebenbrechen.
Gerüche finde ich auch in so öffentlichen, Menschengerüche. Und so. Auch selbst in Kaufhäusern, wo dann immer so.
Durch die Parfümerieabteilung.
Genau. Also ich bin sowieso sehr geruchsempfindlich, ja. Und seitdem ich Mutter geworden bin, ich trage überhaupt gar kein Parfüm oder sowas, habe ich gar nicht mehr. Ist für mich auch nicht.
Ja, auch über 10 Jahre nicht.
Also es ist für mich auch das Gehör. Also ich dusche mich und ich mag diesen frischen, also dass man geduscht ist, aber ich habe überhaupt, also ich würde mir nicht auf die Idee kommen, mir jetzt ein Parfum zu kaufen oder so. Und wenn ich dann mal so durch, wir waren in den Herbstferien, in Barcelona und dann waren wir auch in so einem Palais und ich habe richtig so, oder auch wenn ich durchs KDW hier in Berlin gehe, denke ich immer so, wenn ich da unten bin, in dieser, wo halt so, dann denke ich mir halt immer so, wow, wie können diese Leute hier den ganzen Tag stehen? Ich habe schon vor 5 Minuten solche Kopfschmerzen und das hatte ich auch in der, ich war super geruchsempfindlich.
Die gehen gleich ins Beschäftigungsverbot.
Ja, also das kannst du nicht. Was mir immer gut geholfen hat, ich hatte immer so ein bisschen so kleine, wir wollen ja euch heute auch nicht nur über unsere Schwangerschaften hier reden, sondern euch auch Tipps geben. Mir hat immer geholfen, ich hatte immer so ein kleines hier so von Primavera so
Ätherische Öle.
Ätherische Öle.
Genau, früher hatte man Riechsalz, glaube ich, hieß das, ne? Also auch so gegen Kreislaufdings und so.
Super.
Ätherische Öle sind super. Also da gibt es einfach, ne, die ganzen Zitrusdüfte sind.
Zitrusdüfte, mache ich auch gerne jetzt gut. Auch unter der Geburt immer, dass ich das so gebe, wenn die einfach mal so ein bisschen so.
Genau, so, ne, diese Freshness, so, also Grapefruit hat ja sowas Spritziges, oder auch Bergamot so ein bisschen. Also, ne, da gibt's so Roll-Ons, die kann man sich auch so auf die Pulse machen und immer mal so dran schnuppern oder so Raumsprays, die man so rumsprühen
das
kann
hilft
oder einfach ein Fläschchen riechen und so. Und da eure Nase so empfindsam ist, merkt ihr dann auch ziemlich schnell, was gut ist und was überhaupt nicht funktioniert. Also das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte.
Und was auch wichtig ist, ist einfach, dass ihr in der Frühschwangerschaft wirklich immer darauf achten solltet, dass, da hatten wir ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, ist der Insulinspiegel. Ist auch da in der Frühschwangerschaft total wichtig, ne, dass ihr nicht diese hohen Peaks und runter und hoch und runter, sondern dass ihr eher darauf achtet, dass ihr gute Kohlenhydrate isst, dass ihr konstant bleibt, dass ihr den wirklich haltet, damit ihr nicht in diese Tiefs fallt, wo ihr dann einfach völlig zusammenbrecht. Ne?
Ja, also das vor allen Dingen der morgendliche Blutzucker. Ne? Ja. Also wenn ihr eben abends noch spät esst oder eben abends vor allen Dingen Süßigkeiten esst, das ist immer ganz toll in der Schwangerschaft, ne? Wenn man so Gelüste hat und dann irgendwie, es geht aber nur Milchschnitte zum Abendbrot, was weiß ich, also irgendwas ganz Fieses. Wo man dann sagt, ja, das darfst du jetzt aber mal nicht mehr
Alkohol
machen, das
drin,
ist gar
oder?
Nicht so gut. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Mythos. Ne? Also da ist alles mögliche Schrott natürlich drin und das ist denkbar das wenigst geeignete Nahrungsmittel für Kinder, was ja irgendwie in der Vorsilbe enthalten ist. Ja, so genau wie irgendwie das Beste aus XY, 3,5 Millilitern Milch. Also ich wollte das jetzt nur als Beispiel nennen für nicht besonders gesunde, ausgewogene Ernährung, was ja auch jeder weiß, was das ist und was das nicht ist. Also der Blutzuckerspiegel spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Was auch eine wichtige Rolle spielt, ist, das wusste ich auch ganz lange nicht, habe ich auch jetzt wieder zufällig gefunden, so eine Studie. Es gibt so ein Phänomen, das heißt venöses Pooling. Das ist jetzt ein Phänomen im Körper, was in allen möglichen Kontexten beschrieben ist. Aber es bedeutet, dass das venöse Blut, weil wir ja aufrecht laufen als Menschen, in der unteren Körperhälfte permanent zu versacken droht. Und unser Körper hat so verschiedene Mechanismen, um das auszugleichen, Autostase und all so Sachen und so. Und in der Schwangerschaft ist das aber schwieriger, weil die Gefäße weiter sind und weicher sind durch das durch das Progesteron, eines der Schwangerschaftshormone. Das heißt, dass nicht wie sonst, was weiß ich, die Hälfte des Blutes in den Beinen hängt, sondern wirklich 2/3 bis 3/4, also richtig viel. Und dass das eben auch so eine Kreislauf, also nicht umsonst, auch der Blutdruck sinkt ja meistens in der Schwangerschaft, dass es so eine komische Mischung auch ist, diese, was wir eben hatten, diese Müdigkeit und diese Plattheit und so. Und dass Kompressionsstrümpfe nämlich nicht nur für diese Kreislauf-Dings, sondern auch gegen Schwangerschaftsübelkeit. Ja. War das in Israel? Ich glaube, das ist eine israelische Studie, war es. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Wo das tatsächlich als nicht medikamentöse Intervention ganz oben genannt wurde, Kompressionsstrümpfe.
Ich finde das auch super.
Fand ich auch super. Ich war immer ein großer Fan von Kompressionsstrümpfen.
Aber das ist einfach so, dass man immer, das sind Frauen immer so schwierig. Also es ist auch immer so ein Thema.
Oh, echt, muss ich?
Ja, also weil das ist wirklich, wirklich, wirklich toll.
Ja,
in allen Fällen. Und früh damit anzufangen, ne, und dass das einfach den Kreislauf, wunderbar. Mhm. Also, haben wir auch auf unserer Liste hier.
Wir sind ja so gut vorbereitet. Wir haben das hier alles aufgeschrieben auf unserer Liste. Genau, also Kompressionsstrümpfe. Also ne, nachher dieses ganze venöse Thema, also so von wegen Krampfadern,
ja, will ja auch keiner haben. Nein, aber dieser so, Kreislauf, ne? Das ist wirklich...
Also von A bis Z sozusagen hier ein großes, wie sagt man, wir fangen hier schon an mit Wortfindungsstörung, ein großes Pro für Kompressionsstrümpfe. Und zwar Klasse 2 Kompressionsstrümpfe. Ne? Das sind die richtig guten, die kosten auch 100 Euro oder so. Aber die könnt ihr eben von eurer Krankenkasse bekommen in der Schwangerschaft. Und die müssen ja ärztlich verordnet werden. Und geht in so ein Sanitätshaus und dann wird da euer Bein genau ausgemessen. Also an der Wade irgendwie dreimal und oben am Oberschenkel zweimal. Das
ist natürlich mal geil bei Winterschwangerschaften. Ne? Also wenn's dann
voll, dann hat man Herbst. Diese Sorge los. Dann hat man, genau, kann man irgendwie, also hat man schon mal seine Kompressionsstrümpfe und dann kann man da irgendwas drüber ziehen und ist gleich warm an den Beinen.
Aber ich habe, für den Sommer gibt es die, dass man unten auch...
Genau, so ohne Fußspitze.
Ohne Fußspitze, dass man dann noch die schönen Pediküren...
Sandalen tragen kann und auch, das macht auch total viel aus, finde ich, für dieses Schwitzi-Gefühl, wenn man irgendwie nur vorne so einen halben Fuß hat. Genau, also für die Sommerschwangerschaften sind die Fußspitzenfrei auch super.
Ja, also Kompression, wir haben die Zitrusfrüchte genannt, trinken, achtet auf euren wirklich Insulinspiegel, versucht einfach nicht, dass ihr wirklich gleichmäßig esst. Denn du hast gerade angefangen, sind wir, glaube ich, kurz von abgekommen mit diesem Morgendlichen, wo wir bei der Milchschnitte waren. Also dass man einfach auch, das hilft einfach vielen Frauen einfach schon, dass man gar nicht aus dem Bett, sondern dass da schon was steht, damit man gar nicht erst... dass
ein paar Cracker am Bett oder so.
Ja. Schön ist natürlich auch, wenn man gleich einen schönen Porridge serviert bekommt ans Bett. Das wäre natürlich super. Das ist
die medizinische Anordnung an die zweite erwachsene Person im Haushalt.
Ja, das ist sowieso so ein Thema. Ne? Das hatten wir auch schon ganz oft. Da gibt es, glaube ich, auch schon eine gute Folge, wo wir schon mal über Schwangerschaftsübelkeit explizit gesprochen haben, auch in meiner vierten und letzten Schwangerschaft, wo das ja gerade ganz präsent war. Aber so diese wohltuenden, da ist ja die traditionell chinesische Medizin einfach auch so super, also dass man einfach wirklich warme Kinderspeisen, wie du immer so schön sagst, ne?
Das sind doch so die Soul-Food-Sachen so Kinderessen.
Ja.
So, ne? Also für den einen ist das, weiß ich auch nicht, Grießbrei, für den nächsten ist das Kartoffelpüree mit Karotten gemanscht oder so. Also ihr werdet sofort wissen, was für euch das Soul-Food-Kinderessen ist, was euch gut tut.
Und wir wissen natürlich, wie auch schon in der letzten Folge, Schlaf und also der Ausgleich zwischen Ruhen und Schlaf ist einfach super wichtig. Und deshalb kann ich es auch nochmal sagen, deshalb ist diese ersten 2 Wochen, wo man einfach so...
Der Körper holt sich das dann einfach auch über die Müdigkeit. Ne? Man pennt einfach beim Vorspannen abends um 8 oder 9 oder was, pennt man einfach auf dem Sofa ein, dann geht gleich ins Bett und dann... Ja. Schlaft ihr immer richtig?
Ich war auch immer so, also in den ersten Wochen meiner Schwangerschaften bin ich auch nie aus, also beim ersten, da habe ich eingeschlafen und dann bin ich nie aus irgendeiner Einschlafbegleitung jemals wieder rausgekommen.
Ich bin dann vor allen Dingen morgens immer wieder nochmal ins Bett gegangen. Also ich hatte, also vor allen Dingen bei meiner zweiten Schwangerschaft erinnere ich das. Ich bin ja eigentlich immer relativ früh Aufsteher mittlerweile geworden, war früher auch nicht so, aber dann habe ich irgendwie meine Tochter dann in den Kindergarten gebracht und bin danach wieder ins Bett gegangen. Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Dann bin ich um 8:30 oder was wieder ins Bett gegangen und haben dann richtig nochmal 2 Stunden geschlafen.
Schön, oh, war das schön. Ja. Brauchte dein Körper.
Ja, ja. Genau. Ja, und je nach Leidensdruck, ne, also das sind jetzt sozusagen so die milden Formen von dem, was man so denkt, aha, sie ist schwanger, bisschen caring und ein bisschen sich was Gutes tun und so. Aber dann gibt es ja auch richtig handfest, also wenn man wirklich leidet, dann ist es sinnvoll, das so ein bisschen konkreter anzugehen. Und da ist es ja auch oft so, dass Frauen denken, ja, naja, so schlimm ist es nicht, was ja einfach ein totaler Gamechanger ist. Und das ist auch von denen sozusagen, ob man das jetzt schon Medikament nennt oder nicht, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Aber die Kombination aus Vitamin B6 hochdosiert und Ingwer als Extraktform oder als Ingwer, wenn ihr das mögt, das ist dann immer einfach auch so ein bisschen Geschmackssache. Das ist einfach eine Kombination,
die total... Das hast du irgendwie auch in Deutschland ins Leben gebracht, muss ich eigentlich mal sagen. Also,
Quatsch.
Doch, also das ist, glaube ich, erst so...
Ich habe Studien gelesen, habe das dann irgendwo hingeschrieben.
Ja, und
dann
genau. Das dann ja, aber danke, dass du es irgendwo hingeschrieben hast. Und es hat mich einfach mal bei Kind 3 und 4 einfach mal gerettet. Und seit du mir das erzählt hast, diese Studie gelesen hast und wir das einfach auch angewendet haben in unseren Betreuungen, konnten wir auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Frauen glücklich machen.
Also ich war auch überrascht. Also Vitamin B6, wo man irgendwie denkt, ja, so ein alles Vitamin, das ist auch in meinem Multivitaminpräparat drin, ja, aber eben nicht in der Dosierung. Also das sind ja immer die paar zigtausend Prozent mehr als Tagesbedarf. Das ist ja so richtig eine therapeutische Dosierung und eben nichts, was in einem Multivitaminpräparat, wie nennt man das, verkehrsfähig ist. Also das ist sozusagen in dieser Menge frei verkäuflich gar nicht zu bekommen, nicht weil es dann schädlich ist oder sowas, sondern weil es einfach so eine hohe Dosis braucht, die einfach in keinem Multivitamin Dings enthalten sind.
Also wir reden jetzt hier von zwischen, man fängt meistens, also ich fange manchmal auch erst bei 40 an, also von 40. Ja,
braucht es meistens dann schon.
Ja, man ne, sagt so aber 20 60
bis 60,
ja.
Aber 40 brauchst du immer eigentlich. Ja. Milligramm Vitamin B6.
Ja.
Und da müsst ihr wirklich dann mal hinten drauf gucken. Es gibt mittlerweile zum Beispiel das Mama Well, ein Kombipräparat aus hochdosiertem Vitamin B6 plus Ingwer. Also es gibt mittlerweile auch spezielle Präparate, die man dafür kaufen kann. Ihr müsst nur sozusagen eure Tagesdosis dann eben ausrechnen und könnt auch bei Embryotox zum Beispiel, das ist so eine Datenbank von der Berliner Charité, wo bestimmte Höchstmengen auch immer gut nachzuschlagen sind oder überhaupt die pharmakologische Wirkung von Arzneimitteln und Embryotox empfiehlt zum Beispiel nicht höher zu gehen als 60 Milligramm, aber empfiehlt es eben auch als eines der Medikationen der ersten Wahl Vitamin B6 hochdosiert. Und dann müsst ihr einfach gucken, wie viel da drin ist in einer Kapsel oder was, die ihr da habt und nehmt dann eben so viel, wie ihr es braucht, damit ihr eine deutliche und eine gute Wirkung verspürt.
Wie viel hast du bei dir drin?
Da sind 10 Milligramm pro Kapsel drin.
Okay.
Genau, also kann man sich das aufteilen. Genau, und es gibt ja auch Frauen, die haben wirklich diese deutliche Tageshälftenverlagerung, dass die dann irgendwie das morgens mehr haben. Dann nehmen die halt abends 2 Kapseln zum Beispiel, 20 Milligramm, morgens nochmal 20 Milligramm und dann reicht das vielleicht.
Okay.
Und wenn man dann merkt, so abends ist es wieder blöder, dann nimmt man halt zum Nachmittag nochmal 2 oder so. Damit kann man ja dann auch so ein bisschen variieren. Also es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und traut euch da auch so ein bisschen mit der Dosierung und mit der Tagesverteilung so ein bisschen zu experimentieren, was euch gut tut und gebt dem natürlich ein paar Tage. Ne?
Also nicht mit der ersten Kapsel ist es weg,
Vitamin,
ne?
Genau, es ist eben kein Anti, also da, es muss ja erstmal sozusagen euer Blutspiegel an Vitamin B6 relevant angehoben werden und das braucht ein paar Tage, aber dann wird es meistens ziemlich schnell oder sagen wir mal so, man hat ziemlich schnell ein Feedback, ob das der Punkt ist, an dem es gehakt hat. Wenn es nämlich wirkt, dann ist super. Wenn ihr es aber eine Woche nehmt und es passiert gar nichts, dann braucht ihr mehr, dann braucht ihr richtige verschreibungspflichtige Medizin und die verschreibt euch dann eure Frauenärztin.
Ja, da gibt es ja auch mittlerweile echt gute und tolle neue Produkte auf dem Markt, ne? Ja. Aber das ist dann einfach keine Selbst, wie du sagst, ne, keine Selbstdosierung. Da müssen wir auf jeden Fall zu eurer Ärztin gehen und das dann mit der besprechen.
Ist nur wichtig zu wissen, finde ich. Also ich habe das Wort Misogynie jetzt das zweite Mal irgendwie, aber die ganze Medizin ist ja sozusagen bei so, ich sage jetzt mal, Frauensymptomen, und da gehören die Schwangerschaften natürlich qua Definition dazu, dass man immer, ja, das muss man irgendwie aushalten. Also ob Frauen jetzt Regelschmerzen haben oder Endometriose oder eben schwanger sind, Übelkeit ist, naja, da muss man dann durch.
Okay,
so, ne? Also dass man ja auch früher so von wegen, ja, und mit Arznei, also ist das denn wirklich so schlimm, ist so nur ein bisschen Übelkeit und so. Das ist einfach frauenfeindliche Kackscheiße. So, und das muss man auch wirklich mal so sagen. Und das ist auch immer noch aus einigen Köpfen nicht rauszukriegen. Das Gleiche setzt sich ja dann fort, wie unter der Geburt muss man schon ein bisschen Schmerzen haben und so. Also das ist nochmal ein extra Thema, das werden wir auch behandeln und so. Aber so die Idee, also man muss gar nichts. Und da, schwangere Frauen und Frauen im Wochenbett und überhaupt Frauen, weil sie Frauen sind, sind einfach in vielen Bereichen untertherapiert. Weil man entweder die Krankheiten psychosomatisiert, ist sowieso ein Riesending, was sich gerade jetzt in der Modernmedizin, ich will nicht sagen komplett in Auflösung befindet, aber was man früher alles für psychosomatisch irgendwie erdacht hat, wo man einfach weiß, das sind ganz konkrete Dinge im Körper, wo bestimmte, und wenn es nur irgendwelche Schalter im Stoffwechsel sind, ob die jetzt epigenetischer Natur oder irgendwelche Neurotransmitter im Gehirn und so, sind aber alles stoffliche Sachen. Und die muss man vernünftig behandeln. Und irgendwie mal hier so ein bisschen, für die Frauen ist immer ein bisschen Kräutertee, das ist irgendwie dann das, was denen angeboten wird. Und das ist einfach ganz mies. Und wenn ihr eine Hyperemesis habt, so nennt man das, wenn ihr eine Übelkeit habt, die über alle Maßen hinausgeht, dann gehört die
behandelt.
Vernünftig behandelt und alles andere unterlassene Hilfeleistung. Ne? Also lasst euch da nicht abspeisen mit, ach, das ist halt so, wenn man schwanger ist, dann ist immer ein bisschen schlecht. Also so.
Und es gibt einfach jetzt wirklich tolle Medikamente, die
genau,
einfach helfen.
Genau, keiner wirft es ein wie Smarties, ja, wenn man da gerade mal keinen Bock hat oder so. Das ist aber ist eben keine Lifestyle-Geschichte, sondern es ist eine relevante, behandlungsbedürftige Erkrankung. Und es gibt tolle Medikamente, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja.
Also scheut euch dann nicht.
Akupunktur finde ich ist auch immer noch, ja, eine Sache, die gut helfen kann. Ist auch immer, man muss sich da so ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube einfach, auch wenn der Leidensdruck so groß ist, dann ist man da auch zu bereit, da einfach ein bisschen zu gucken. Bei mir persönlich hat auch immer ganz gut noch Osteopathiebehandlung einfach geholfen. Das war unglaublich, so, ja, diese Regelmäßigkeiten, so gucken mein Körper, vor allen Dingen auch gerade so, weil mein Zwerchfell immer sehr, ja, angespannt war, ja, und da in die Lockerung zu gehen, das hat wirklich richtig gut geholfen. Das ist auch immer noch so eine Sache, die man im Hinterkopf, man muss einfach so ein bisschen gucken. Man muss
Zwerchfell
wirklich
ist ein Riesenthema. Ja. Also wenn man irgendwie, das Wort Schulmedizin ist ja immer, darf man ja nicht sagen, aber fragt Zwerchfell, sagt so, naja, das ist ein Atemmuskel und so. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also auch, ne, wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und eigene körperliche Erfahrung gemacht hat, ich habe am Anfang auch gedacht, naja, da drückt man da hier so ein bisschen rum und hier ein bisschen Aura streicheln und so. Und dann steht man auf und ist ein neuer Mensch. Ey. Das also, ist schon wirklich.
Das merkt man auch gerade in einer späteren Schwangerschaft, wenn man die Bäuche, wenn man die so abtastet, so, und wenn da alles so in Oberspannung ist. Das ist auch immer im Zusammenhang mit dem Zwerch ja wirklich, was da. Deshalb, ich würde mir, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber so in meinem Kopf, also habe ich dir schon mal so erzählt, aber das ist ja so mein Traum wäre ja, einfach so ein holistisches Zentrum zu haben, also so ein. Ich bin ja auch immer noch so aktiv in der Geburtshilfe und auch in der Klinik und ich sehe ja täglich, also nicht täglich, bin Gott sei Dank nicht täglich da, aber ich sehe das halt einfach wie die Entwicklung dahin ist und ich würde mir so dieses Ganzheitliche wünschen, weil es ist einfach mal, das ist auch in der Frühschwanger schon, aber wenn wir einfach so mehr zusammenarbeiten würden, weil wir könnten einfach Frauen so, ja, viel besser helfen. Glaub, und unter der Geburt ist es halt auch so und ich habe so eine Wunschvorstellung und ich habe mal in einem Podcast gehört, je öfter man diese Wünsche halt sagt, dann kommen Leute auf einen zu und dann wollen die einen das mit einem machen. Deshalb sage ich hätte gerne ein holistisches Zentrum, wo einfach diese unterschiedlichen Berufsgruppen von Gynäkologen, von auch Doulas, Mütterpflegerinnen, Physiotherapeuten, Beckenbodenphysiotherapeuten, Osteopathen und so weiter miteinander arbeiten, weil man könnte so viel tolle Sachen erreichen und vor allen Dingen Psychotherapie auch, ne? Also ich meine, weil Geburten laufen manchmal einfach anders, als wir sie uns vorstellen. Das wird immer so sein, aber wenn man die dann gleich richtig auffängt, ja, in dem richtigen Setting, ich höre jetzt auch gleich, weil es ist,
nein, das
nicht
ist
vom
super.
Thema.
Nein, das ist total super, vor allen Dingen, weil ja das, was man kriegt, ist ja genau die entgegenläufige Entwicklung. Also, ne, unser Gesundheitswesen.
Ja.
Ne, also so, man kriegt ja nichts davon. Also holistisch ist da ja mal gar nichts, weil einfach es gibt schon die Menschen nicht, man kriegt keine Termine nirgendwo, die kundigen Menschen, also so wie du und ich, das ist ja auch dann so ein Phänomen, ne, je mehr man natürlich weiß und je mehr Berufserfahrung man hat, umso mehr weiß man ja auch, wie es unter optimalen Bedingungen, wie es richtig geil sein könnte.
Ja.
Und dass man natürlich auch einen hohen Anspruch hat an sich selber und sehr viel Berufserfahrung hat und in dem Rahmen natürlich gute Arbeit leistet und irgendwie so denkt, ja, das müssen doch aber alle Frauen müssen doch das Glück haben, all diese Dinge auch angeboten zu bekommen und einfach zu wissen, das ist ja absolut nicht die Realität. Ne? Das ist einfach leider so, dass man selbst, wenn man um die Dinge weiß, so viel Hebel in Bewegung setzen muss, um
aber
das
es macht
zu
mich
bekommen.
So wütend,
ja,
weil es ist eigentlich wütend. So einfach. Es ist einfach so einfach. Wir wissen es. Ich saß vor ein paar Wochen in einer Fortbildung von der Professorin Christiane Schwarz. Ne?
Oh Gott, I love her.
Ja. Und was sie gesagt hat, denke ich mir so, ja, I know, aber es ist so, also es ging halt nochmal um Betreuung, um Kreißsaal, um Kommunikation. Und ich so, ja, also wir wissen es ja alles, ne?
Ja.
Wir brauchen die Ressourcen, um, ja, das umzusetzen, weil dann wäre auch alles so viel einfacher. Und das macht mich so wütend. Und ich denke mir halt so, das ist ja auch kein Hexenwerk, ne? Also es ist ja jetzt irgendwie so, es ist einfach nur, man braucht diese, die Menschen, die es umsetzen. Und wenn ich dann vor ein paar Tagen zu einer Frau komme, wo ich nochmal zur Beikaufsberatung war und die sage, sie hatte da gerade noch eine Freundin, dann sagt sie, oh, du bist da. Und also eigentlich können wir uns kein drittes Kind vorstellen, aber ich würde so gerne mit dir nochmal eine Geburt machen, weil ich habe sie beim ersten Kind nicht betreut, da war sie wirklich sehr alleingelassen und so und konnte auch nichts für. Und dann denke ich halt auch mal so, mir ist es auch immer unangenehm, wie wir auch, wenn mich jemand so lobt, so, aber sie hat sich einfach wohlgefühlt. Und ich meine, was ist ein größeres Kompliment, was du bekommen kannst als Hebamme, dass sie sich einfach so gut aufgehoben gefühlt hat und jetzt eigentlich nur um diese Betreuung, dieses Gefühl oder dieses ganze Setting nochmal zu haben, nochmal gerne ein Kind kriegen würde. Ich weiß nicht, was in ihrer Lebensplanung vorgesehen ist, aber so, dass sie sich einfach nach dieser traumatischen ersten Erfahrung einfach so diesen Raum bekommen hat. Und das tut mir dann immer so leid, weil das hat natürlich jede Frau verdient. Mhm. Ne? Ja. Und warum einfach das nicht gesehen wird von der Gesellschaft, dass wir in diese Sachen einfach investieren müssen, weil sie essentiell wichtig sind für das ganze weitere Leben.
Werbung. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst. Und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen. Sowas lieben wir ja auch. Das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen.
zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr da von betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag erzählbar macht. Ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Yeah. Okay, und wir sind wieder in der Frühschwangerschaft, das holistische Zentrum von Sissy. Also wer gerne dafür Geld hat und mitdenken möchte, der, ich werde es immer wieder im neuen Hebammensalon sagen. Aber
das ja, und das ist ja dann einfach auch zunehmend das Problem, ne, dass diese Dinge, die eben personalintensiv sind, eben auch teuer sind, ne? Und dass unser Medizinsystem eben auch natürlich dem Wirtschaftlichkeitsgebot unterliegt. Und es ist natürlich nicht wirtschaftlich, dass, weil man daran ja nicht stirbt, wenn man ein verspanntes Zwerchfell hat. Es ist nur einfach scheiße. Und dass einfach das eine privilegierte Angelegenheit dann irgendwie ist, ne? Weil einfach sehr viele Menschen sich eben keine osteopathische Behandlung leisten können. Und das ist einfach so bitter, dass man eben, dass es auch da dann wieder den Unterschied macht, ne? Ob man das Geld dafür in der Tasche hat oder eben nicht und ob es einem vergönnt ist, das dann in Anspruch nehmen zu können oder nicht.
So, und bei dir war es nach der 12. Ich hier wieder in der 12. Woche gewesen, dabei?
Nee, natürlich nicht. Ich habe gekotzt bis zum Schluss.
Oh, das ist richtig hart. Also gekotzt habe ich ja Gott sei Dank nie. Ich hatte ja nur, wie du ja auch mitgekriegt hast, dieses, also mir war ja immer nicht gut und ich hatte einfach... bin ja sonst sehr energiereich und habe viel Elan, aber da einfach nicht. Und ich gehörte auch zu diesen 10%, die dann halt einfach diese Übelkeit mit über die 12. Woche hinaus. Also man sagt so 10%. Und das ist halt einfach
Ist einfach scheiße, ne?
Ja, also ich habe immer einmal morgens gekotzt und also das war mir dann, ich will nicht sagen, also was einem lieber ist, kann man sich ja eh nicht aussuchen. Ich hatte in der Zeit immer noch so ein bisschen Asthma, so dass ich immer morgens dann so ein bisschen so rumhüstel so. Und dieses Husten, das hat bei mir immer so, also wenn ich so gehustet habe, dann
den Brechreiz. So,
genau, da ist man ja oft auch in der Schwangerschaft empfindlich, deshalb kann man das ja oft auch nicht gut haben, keine Ahnung. Also einige Frauen können auch nicht mal gut Zähne putzen oder Zahnseide, wo man dann den Mund so weit aufmachen muss oder sowas, weil das schon reichen kann, um so einen Würgereiz auszulösen. Und dabei ist gerade auch die Mundhygiene, vielleicht können wir das an der Stelle auch nochmal droppen,
ja
eben auch so besonders wichtig in der Schwangerschaft, ne? Weil eben die Parodontitis-Bakterien, die da so in euren Zahnzwischenräumen und Zahnfleisch
hätten wir eigentlich schon in der letzten Woche schon mal nochmal, haben wir.
Genau, das hätten wir in der letzten Folge im Pre-Mester schon mal erwähnen können. Genau, da ist nämlich der optimale Zeitpunkt, um nochmal einmal gründlich zur Prophylaxe zu gehen, weil diese Bakterien, die da sind, die, also das weiß ja sowieso, Mikrobiom, da müssen wir auch nochmal irgendwann irgendwie genau drüber leben.
Eine
also
Extra-Folge.
Eine Extra-Folge.
Wir kommen Gag. Wieder rein, ne? Wir sind wieder.
Das ist immer der Running Gag von der letzten Staffel. Dazu machen wir mal eine Extra-Folge. Genau, also diese Bakterien, die in eurem Körper leben, die gehören in bestimmte Orte hin. Also man hat Darmflora, Vaginalflora und so, alles voll wichtig und voll gut und so. Aber es gibt eben auch Bakterien, die doof sind. Und man weiß ja heute, Bakterien können im Körper rumwandern. Und diese Parodontitis-Keime, das sind besondere Lumpen, die sind besonders böse. Und bei frühgeborenen Babys zum Beispiel findet man überdurchschnittlich häufig eben Bakterien, die aus eurer Mundflora, aus eurer Parodontitis-Mundflora ins Fruchtwasser gewandert sind, wo sie nicht hingehören und dann Infektionen machen und eine Frühgeburt auslösen und so. Also man weiß um ganz viele Dinge, die dann tatsächlich im Körper passieren, wenn doofe Bakterien oder auch Viren am Werk sind, die da irgendwie doofe Sachen machen. Deshalb ist es sinnvoll, eben auch in der Frühschwangerschaft nochmal zur Prophylaxe zu gehen, wenn ihr im Prämester nicht da wart. Und das ist manchmal ein bisschen unbequem.
Weiter in der Schwangerschaft ja auch.
Genau, ein bisschen unbequem, den Mund so weit aufzumachen und da so kreislaufrelevant auf dem Rücken zu liegen und so. Das
ist dann für uns ein kleiner Reminder, heute auch nochmal einen Termin zu machen, ne?
Oh, ich so, ey, das hört ja nicht auf mit der Schwangerschaft. Ey, ne, so dieses, wann haben Sie denn zuletzt Ihre Zahnseide benutzt oder so dieses, wann warst du das letzte Mal zum Ding?
Das besprechen wir, wenn das Mikrofon aus ist. Ich habe da auf jeden Fall die beste hier in Berlin und die habe ich dir.
Genau, Sissi versorgt mich immer mit irgendwelchen fancy Leuten, die besonders toll sind. Das ist total hilfreich und total super.
Netzwerk ist alles.
Ich bin immer so schlecht in solchen Sachen. Und ich habe jetzt im letzten halben Jahr, war ich das erste Mal überhaupt wieder bei einer Ärztin und so, aber das ist ein anderes Thema. Also sich für sich sorgen. Und wenn wir das mal unter dieser, seit ich Mutter bin, gehe ich selber nirgendwo mehr hin und kümmere mich um mich, weil man mit den Kindern genug Termine hat.
So, was haben wir denn noch für Schwangerschaft? Wir haben uns ja voll auf die Übelkeit eingeschossen. Was gibt es denn noch so, was ihr
ja,
vielleicht...
Ja, Kreislauf, wir hatten ja schon ganz... Also das sind
doch,
ja
wir
so
haben schon ganz viele.
Das sind ja so die wesentlichen Sachen. Wir haben ja noch die nächste Folge, da behandeln wir dann irgendwie die weiter fortgeschrittene Zeit und noch ein paar andere wichtige Sachen zur Frühschwangerschaft, die ganzen Do's und Don'ts und so. Die kommen beim nächsten Mal dran. Aber ich finde, wir haben schon ganz schön viel besprochen. Was fällt Ihnen denn noch ein?
Vielleicht nochmal, das habe ich hier noch auf unserer Liste, der häufige Harndrang, kann man nochmal sagen. Weil dadurch denken ja dann immer alle ganz viele, okay, jetzt trinken sie nichts mehr. Trinken ist halt weiterhin super wichtig. Ne? Ihr müsst halt einfach, da ist auch wieder das Progesteron. Ne? Das Progesteron ist einfach eigentlich euer bester Freund, weil es erhält ja eure Schwangerschaft. Ne? Es macht einfach so, dass euer Baby da bleibt, wo es hingehört.
So heißt es lateinisch übersetzt. Progestatio.
Ja. Genau. Und deshalb ist es eigentlich unser bester Freund, aber es macht natürlich einfach auch so ein paar Nebenwirkungen und das hatten wir schon mit den Kompressionsstrümpfen. Es geht halt an die glatte Muskulatur und auch die Blase ist dann natürlich betroffen und die ist natürlich stärker durchblutet und ihr müsst öfter zur Toilette. Deshalb bitte nicht weniger trinken, aber das kann natürlich auch schon in der Frühschwangerschaft
Ja, man denkt ja auch immer, das ist irgendwie so ein Ding, naja, wenn das Baby draufdrückt, ja, ne, mit seinem Köpfchen oder so, wenn die Gebärmutter so doll gewachsen ist. Aber das hat man in der Tat häufig auch echt schon zu Beginn, dass man nachts aufwacht und pinkeln muss. Und das liegt an verschiedenen Sachen. So ganz geklärt ist es nicht. Das Progesteron hat es sie eben schon erzählt. Wahrscheinlich spielt aber auch die Schlafbiologie und die Chronobiologie eine Rolle. Also dass, wenn man schwanger wird, dass das Gehirn sich ja verändert.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen.
Das verändert sich. Und es wird nie wieder so wie vorher. Ach, das sollte man wissen.
Ja, also es ist auch interessant. Ne? Die Natur macht das ja alles mit Absicht. Die weiß ja, was sie tut. Und unsere Nierenfunktion, also das Pinkeln ist ja tatsächlich chronobiologisch. Also normalerweise pinkelt man tagsüber und nachts ja eben nicht. Und weil sich die Schlafbiologie verändert, weil man leichter schläft, damit man das, weiß ich auch nicht, Säbelzahntiger im Unterholz rascheln hört, damit man einfach alerter ist und abhauen kann und ne, das Baby beschützen kann, also Sachen, ist halt die Niere halt auch wacher und produziert mehr Urin auch in der Nacht, sodass die Blase sich daneben füllt. Aber genau, davon werdet ihr vielleicht überrascht sein, dass das schon auch zu Beginn der Schwangerschaft euch überrascht.
Aber hört nicht auf zu trinken.
Du bist auch, also ich, du hast ja hier in der Zeit schon 2 Gläser Wasser getrunken.
Ja,
hier,
das ist und aber meinst, neu. Ist neu bei mir. Ich trinke jetzt. Weil,
aus Vernunft, hydrate yourself.
Nee, wenn man viel stilles Wasser trinkt, dann wird man auch, dann schlackt man gut. Ne?
Das meine ich ja aus Vernunft. Also du machst das sozusagen, genau.
Keinen Durst.
Ja, ich nehme mich auch. Ich bin echt so ein Kaktus. Ne? Ich habe nie Durst. Ich meine, abends, dass ich irgendwie da, was habe ich heute getrunken? 2 Kaffee.
Aber wenn ich das jetzt mache, ich habe, ich fange gerade wieder so ein bisschen an, so, mein Kind wird ja jetzt 2 diesen Monat und stillen tue ich ja immer noch, aber irgendwie so versuche ich jetzt mal so back zu, einfach auch für mich so. Und habe ich auch wieder nicht geschafft, wollte regelmäßig Sport machen, aber naja, so ein bisschen so, hat er gesagt, immer wenn ich bei einem Wasser trinken, das ist schon mal die halbe Miete und ich nehme jetzt immer die Treppen, hast du auch heute gemerkt, ich versuche jetzt wirklich kein Fahrstuhl, wenn ich jetzt viel Gepäck habe und so, aber wirklich track gerade alles so ein bisschen meine Schritte und so, weil ich einfach, wenn ich das schon mache, dann ist es mir schon mal ein bisschen geholfen, weil ich einfach nicht schaffe, jeden Tag irgendwie
Sport. Sissi, wir müssen aufhören, voll unsympathisch. Nein, genau. Gar
aber ich habe immer gar nicht.
Ich wundere dich einfach. Ich hätte gerne mehr davon.
Ich hab gar nicht getrunken, so wie du. Ich bin auch eigentlich ein Kaktus. Aber wenn ich dann erstmal rein, jetzt habe ich immer so für mich die Regel, ich trinke immer ein Glas. So, wenn ich irgendwo bin, okay, auf jeden Fall das Glas austrinken.
Das kann ja auch so bei einem Hausbesuch, die Frauen sind ja immer so sweet und sagen, möchtest du euch den Tee machen und Kaffee? Und so, ey, bitte, keine Umstände, ich komme hier zum Arbeiten. Aber dann so ein Glas Wasser.
Genau,
ich
das auch immer nicht,
so,
aus.
Genau, und dann trinken wir einmal. Aber das waren dann im Stehen noch am besten, weil gleich auf Ex, dann ist es so, ne? Dann ist es erledigt. So muss man das machen. Dinge aus Vernunft tun, die man normalerweise schleifen lässt.
Ist ein schönes Ende.
Das ist ein schönes Ende.
Schönes Ende.
Genau. Hydrate yourself, girls da draußen.
Ja.
Schön mit dir. Wir hören uns nächste Woche wieder.
High five hier muss ich mit ihr machen, weil es so schön ist. Ich hoffe, ihr findet es genauso schön wie wir, dass wir wieder da sind. Und deshalb freuen wir uns natürlich auch immer.
Und für unsere Community-Folge könnt ihr uns auch noch Sprachnachrichten schicken. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Vielleicht erklären wir das vielleicht an dieser Stelle auch noch kurz nochmal. Ihr könnt uns ab jetzt immer Sprachnachrichten schicken. Und in der Community-Folge, die letzte Folge der jeweiligen Themenstaffel, Mini-Staffel ist, da machen wir eine Community-Folge und suchen Handverlesen. Wir können natürlich, ihr schickt uns wahrscheinlich ganz viele, aber das
vielleicht gibt es auch mal eine Special Community-Folge.
Genau, wo die lustigsten wo wir dann euch gerne mit ins Boot holen und eure Eindrücke teilen und euren Input teilen und uns darüber ein bisschen unterhalten. Und diese Telefonnummer ist per WhatsApp, da könnt ihr eine Sprachnachricht hinterlassen.
Nicht länger als 2 Minuten, bitte.
Genau, ja genau, das muss in der, also
und wir können eure Stimme
kurz, genau wie wir.
Wichtig auch, wir können eure Stimme verändern, sodass ihr wirklich einfach, das könnt ihr einfach dazu schreiben, ob ihr das möchtet oder nicht.
Das ist anonymisieren mit einer KI, dass kein Mensch mehr euch
erkennt. Wow, sind wir fancy, ne?
Ja, voll, das machen ja alle unsere Technik-Girls an den Reglern. Genau, das könnt ihr gerne machen und ansonsten hören wir uns wieder.
Nein, halt. Und dann brauchen wir auch noch immer, du musst immer noch mal nett fragen. Es ist immer gut, dass wir natürlich auch uns freuen, wenn sie uns abonnieren, Herzen schenken. Ja, Sterne sind es doch, ne? Sterne und Kommentare. Freuen wir uns. Und dann sehen wir uns nächste Woche und wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und schaltet nächsten Dienstag wieder ein.
In diesem Sinne. Bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.